Wir wollen den Jungs eben Hoffnung schenken, Perspektive schenken, wollen sie unterstützen dabei, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen können und was sie aus ihrem Leben machen können, eben mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, die sie ja schon angelegt haben in sich, aber oft gar nicht kennen, nicht wissen, wie sie die positiv nutzen können.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin. Nach einem Besuch in einem amerikanischen Gefängnis war für Tobias Merkle klar, diese Art von Strafverfahren bringt Jugendliche nicht weg von der schiefen Bahn. Im Gegenteil, wer neu anfangen will, dem hilft ein kriminelles, gewalttätiges Umfeld nicht weiter. Deshalb hat er vor mehr als 20 Jahren eine Alternative geschaffen. Eingegliedert in Familien können Jugendliche im Seehaus e.V. ihre Strafe in freier Form absitzen. Ich habe mit Tobias Merkle darüber gesprochen, warum Kinder gegen Fluchen helfen und wie man trotz Enttäuschungen hoffnungsvoll bleibt. Mein Name ist Leonie Walder, schön habt ihr eingeschaltet. Heute spreche ich mit Tobias Merkle und zwar dank des Internets. Tobias ist nämlich in Leonberg in Deutschland. Dort leitet er ein Projekt, in dem er straffällige Jugendliche begleitet. Lieber Tobias, ich freue mich, darf ich mich heute mit dir über dich und deine Arbeit unterhalten. Schön, dich zu sehen.
Danke, ebenso.
Jetzt ganz als erstes würde ich gerne von dir wissen, hast du heute schon etwas gehofft und hat sich das erfüllt?
Also ich habe gehofft, dass wir ein gutes Gespräch haben und das wird sich gerade erfüllen.
Das können wir erst am Schluss dann sagen. Jetzt wollen wir dich am Anfang ein bisschen kennenlernen und dafür habe ich ein paar Einstiegsfragen, die ich eigentlich jedem Hero of Hope stelle. Und zwar wäre meine erste Frage, wenn dich dein 12-jähriges Ich heute sehen würde, worüber wäre es überrascht?
Dass ich beim Podcast mitmache oder vor Leuten spreche, das wäre damals undenkbar gewesen.
Ja, warum denn? Wie warst du als 12-Jähriger?
Da war ich ziemlich schüchtern und ja, auch heute noch spreche ich eigentlich nur, wenn ich gefragt werde und mische mich sonst nicht ein.
Was würdest du dann umgekehrt deinem 12-jährigen Ich sagen, so aus deiner Perspektive heute?
Ja, vielleicht eben den Mut zu haben, sich auch einzumischen, den Mut zu haben, Sachen anzusprechen und Sachen klarzustellen.
Wenn wir jetzt in die andere Richtung schauen, so am Ende des Lebens, was würdest du gern über dein eigenes Leben sagen können?
Gut, dass ich ja das mit den Gaben und die Gott mir anvertraut hat, gemacht habe, was er wollte, was er mit mir vorhatte.
Also, dass du deine Talente gut nutzt, so.
Genau, ja.
Du leitest seit 21 Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, das Seehaus in Leonberg. Ihr arbeitet da mit straffälligen Jugendlichen. Wie kam es dazu? Wie hat das seinen Anfang genommen bei dir, dass du dich dafür entschieden hast, dich in so ein Gebiet zu investieren?
Wie ich 16 war, habe ich mal das Buch gelesen, Kreuz und die Messerhelden, über einen Pastor, der nach New York gegangen ist und dort mit Bandenmitgliedern geschafft hat. Und das hat mich total fasziniert. Der Chef von der schlimmsten Bande ist dann auch zum Glauben gekommen und viele andere mit ihm. Und da habe ich irgendwie schon im Hinterkopf gehabt, mit so Leuten möchte ich auch mal arbeiten. Und dann habe ich nach der Schule so ein FSJ gemacht, ein freiwilliges soziales Jahr und mit Drogenabhängigen und dann jemanden besucht im Gefängnis. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich gesehen, was Gefängnis bedeutet. Ich habe gedacht, das ist keine Lösung, nicht für die jungen Männer, aber auch nicht für die Gesellschaft, weil irgendwann kommen sie wieder zurück und sind höchstwahrscheinlich krimineller wie vorher. Und dann beim Zurückfahren habe ich eben gedacht, da muss man was ändern. Aber klar ist, wenn man was ändert, tut sich nichts. Und von dem her habe ich mal gesagt, ich möchte eine Alternative schaffen zum Gefängnis. Und abends beim Bibellesen ist mir dann auch klar geworden, dass das auch mein Weg von Gott her ist.
Also das war ein ziemlich schnell, so wie das jetzt klingt, innerhalb eines Tages Gefängnis, Bibellektüre, hat alles zusammengepasst.
Genau, ja.
Wie hast du das Gefängnis denn da erlebt als Besucher? Oder was ist das, was du gemerkt hast, nee, so sollte es eigentlich nicht sein?
Gut, es war ein Gefängnis in den USA. Dort ist es noch mal viel extremer wie bei uns. Da gab es keine Ausbildung, keine Schule, kein gar nichts. 9 Quadratmeter, 3-Mann-Zelle, hat den ganzen Tag nichts zu tun. Und die Subkultur, also die negative Beeinflussung der Insassen untereinander, ist dort nachher auch noch mal viel extremer. Und da habe ich gedacht, das kann es ja nicht sein, wenn man Menschen, die kriminell geworden sind, mit lauter anderen Menschen zusammenspart, die kriminell sind, und man nichts in sie investiert, wie kann man dann erwarten, dass sie nachher rauskommen und ein anderes Leben führen? Und von dem her haben wir gesagt, dass da muss es andere Lösungen geben.
Wie bist du selbst dann aufgewachsen? Also war Kriminalität bei dir in deinem Umfeld, war das ein Thema?
Ich bin selbst verurteilter Straftäter in Amerika wegen zu schnell fahren. Nee, aber sonst war es kein Thema. Bin in einer neuen Familie groß geworden. War an sich immer das Thema Verantwortung, Thema Mittagessen-Tisch, Verantwortung für die Firmen, Verantwortung für die Mitarbeiter, Verantwortung für die Gesellschaft. Und das hat mich unheimlich geprägt.
Du hast gesagt, nach diesem Gefängnisbesuch hast du gemerkt, da soll sich da was ändern. Und du hast dich dann auch berufen gefühlt, da was zu ändern. Was war so deine erste Vision oder was hast du gedacht, wie müsste das aussehen, bevor das irgendwie umgesetzt wurde? Was dachtest du, was brauchen die Leute?
Gut, zum einen brauchen sie ein anderes Umfeld, eben kein kriminelles Umfeld, kein Umfeld, wo man sich über Kriminalität definiert, über Gewalt definiert, kein Umfeld, wo es Drogen gibt, kein Umfeld, wo es eine negative Subkultur gibt, sondern eben ein positives Umfeld und wo sie Chancen kriegen für ihre Zukunft, wo man in sie investiert, dass sie eine Ausbildung machen können, einen Schulabschluss machen können. Aber vor allem eben, dass es eine Lebensschule ist, dass sie vorbereitet werden auf ein Leben ohne Straftaten, auf ein Leben in Verantwortung.
Nach welchen Prinzipien habt ihr dann eure Arbeit dann aufgebaut? Also du hast jetzt 2, 3 Sachen schon mal gesagt, aber was waren so die Grundpfeiler oder worauf hast du dich besonders geachtet, dass ihr dann konkret wurdet?
Also gut, ich habe mich 13 Jahre da vorbereitet, irgendwann eben eine Alternative aufzubauen und in der Zeit sehr viele andere Projekte kennengelernt, unter anderem das APAC-Programm aus Brasilien. Jemand von Prison Fellowship Schweiz hat mich da mitgenommen nach Brasilien und da haben wir ein Gefängnis besucht. Das war ein Gefängnis, das geschlossen werden musste wegen Gewalt. Wenn in Brasilien mal ein Gefängnis wegen Gewalt geschlossen wird, dann heißt das eigentlich schon was. Dann hat eine Gruppe von Ehrenamtlichen aus einer katholischen Laienorganisation gefragt, ob sie es übernehmen dürfen und nach ihren Grundsätzen führen dürfen. Und sie haben dann eine Genehmigung bekommen und haben mit den Insassen zusammen ein super Konzept entwickelt. Wie wir dorthin gekommen sind, ist uns aufgemacht worden vom freundlichen jungen Mann. Der hat uns rumgeführt. Nachher sagt jemand, ja, der hat eine Haftstrafe von 105 Jahren. Und der hat den Schlüssel von der Außenpforte. Und es gibt einen gewählten Insassenbeirat und die bestimmen, wer den Schlüssel hat von der Außenpforte, wer den Schlüssel hat von den Zellen. Und funktioniert besser als alles andere, was ich je gesehen habe. Und das hat mich total fasziniert. Auch eben, dass das, was ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, es schon gab. Und so konnte ich wahnsinnig viel von dort lernen. Und dann noch von 2, 3 anderen Projekten, Gefördertenhilfe, Scheideweg und noch ein Programm in den USA. Und eben ein Schwerpunkt ist, dass wir Menschen aufnehmen in Familien, dass die meisten unserer Jungs haben nie Familienleben erlebt. Und von dem her nehmen wir sie auf in Familien. Immer bis zu 7 Jungs wohnen mit der Mitarbeiterfamilie zusammen und erleben so eben Liebe und Geborgenheit und Familienleben. Allein dadurch, dass Kinder dabei sind, ist eine völlig andere Atmosphäre. Und lassen die Jungs auch Emotionen zu, die sie sonst nie im Leben zulassen würden. Und übernehmen auch Verantwortung. Sie wissen ganz genau, wenn ich hier mit Schimpfwörtern um mich schmeiße, dann plappern die Kinder das nach. Und so ist es toll zu sehen, dass sie dann eben auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein Grundpfeiler unserer Arbeit. Und dass sie merken, wir nehmen sie an, auch mit ihren Problemen, auch mit ihrer Schuld, auch mit ihren Straftaten. Und ist aber ganz klar, wir verurteilen die Straftaten, aber akzeptieren sie als Menschen. Und wir rufen sie auch zur Verantwortung. Das ist uns ganz wichtig. Restorative Justice, also wiedergutmachende Gerechtigkeit, wo die Opferperspektive im Mittelpunkt ist. Und das geht ja bei uns im Strafverfahren völlig unter. Das Opfer kann als Nebenkläger auftreten oder vor allem natürlich als Zeuge. Da wird es oft nochmal traumatisiert. Das ist aus unserer Sicht völlig falsch, dass es da überhaupt nicht ums Opfer geht. Eigentlich müsste das Opfer, das Opferinteresse, die Bedürfnisse vom Opfer, Heilung vom Opfer im Mittelpunkt stehen. Und Verantwortungsübernahme beim Täter. Wenn die Haftstrafe hat mit aktiver Verantwortungsübernahme rein gar nichts zu tun. Und so ist es ganz wichtig bei uns, dass wir unseren Jungs auch beibringen wollen, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie getan haben. Und wir bringen sie auch zusammen mit Opfern. Wir haben auch eine Opferhilfe, Opferberatungsstellen, wo wir direkt Opfern helfen und sie unterstützen in der Aufarbeitung von dem Trauma, das ihnen zugestoßen ist. Und dann haben wir ein Programm Opfer und Täter im Gespräch, wo zunächst unbeteiligte Opfer und Täter zusammenkommen. Und das ist für beide Seiten wahnsinnig hilfreich, für die Opfer, dass sie einfach mal ihre ganze Leidensgeschichte loswerden können und einen Täter im Kopf haben können. Selbst wenn es nicht ihr eigener Täter ist, sie können es einfach mal loswerden. Und sie können auch Fragen stellen, die sie vor Gericht nie loswerden. Was würde passieren, wenn du dein Opfer wieder auf der Straße triffst oder wie hast du deine Opfer ausgewählt? Und so ist es für alle, die bisher teilgenommen haben. Erstmal war es eine große Hürde, daran teilzunehmen, aber für alle war es dann eine Riesenbefreiung und der Anfang oder die Weiterführung vom Heilungsprozess. Und für die Täter auf der anderen Seite ist es eben auch zum allerersten Mal, dass sie sich bewusst machen, was eine Straftat im Leben vom Opfer bedeutet. Für sie ist es in 5 Minuten vorbei und dann auch vergessen. Aber dass ein Opfer dann auch 10 Jahre später noch drunter leidet, das machen sie sich ja überhaupt nicht bewusst.
Was sind denn häufig die Straftaten, die eure Jugendlichen begangen haben, oder warum kommen sie überhaupt zu euch?
Also wir haben alles von Fahren ohne Fahrerlaubnis bis versuchter Mord. Sexualdelikte sind ja ausgeschlossen, aber sonst an sich querbeet alles. Die meisten unserer Jungs haben sehr viele Gewaltstraftaten hinter sich. Das ist an sich der Schwerpunkt.
Und was sind so die Gründe, warum werden diese Jugendlichen straffällig? Was haben die für Geschichten auch?
Ja, das können wir teilweise gar nicht nachvollziehen oder gar nicht glauben, wie die aufgewachsen sind. Und viele eben in zerrütteten Elternhäusern, viele kennen Vater gar nicht, Mutter ist Alkoholiker und drogenabhängig. Bei vielen wurden von der Straße an sich erzogen, weil auch schon mit 8, 9 war niemand daheim, wenn sie heimkamen, Kühlschrank war leer und dann waren sie eben die ganze Zeit auf der Straße. Und so zum einen Elternhaus ist natürlich oft mitverantwortlich, und ein falscher Freundeskreis, Drogen und Alkohol, genau.
Das heißt, diese Jugendlichen haben oft eben diese Sicherheit, Stabilität selber nie erlebt. Das führt sie eigentlich dazu, dass sie eben straffällig werden, ohne sich vielleicht auch ganz bewusst zu sein, was sie überhaupt bei anderen Leuten auslösen. Und bei euch kriegen sie dann Stabilität, Familien, dass sie eben das auch lernen.
Genau, auf jeden Fall. Wobei auch wichtig ist zu sehen, natürlich gibt auch viele andere, die gleich aufgewachsen sind wie sie, die nicht kriminell geworden sind. Also sie haben ihre Verantwortung. Die Kindheit darf nicht als Entschuldigung dienen. Aber natürlich schon als Erklärung. Ich wüsste nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich so aufgewachsen wäre wie die meisten unserer Jungs. Und so, ja, wollen wir ihnen Stabilität geben. Wollen wir ihnen zeigen, hey, du bist wertvoll, du bist angenommen, du hast Gaben, du hast Fähigkeiten und die kannst du eben auch zum Positiv nutzen. Und wenn sie sehen, dann wir haben Ausbildungsbetriebe, machen sie das erste Lehrjahr, wenn sie sehen, der Kunde ist höchst zufrieden, wenn sie ein Dach aufgerichtet haben, ja, oder beim Möbelstück, ja, da dürfen sie auch stolz sein auf das, was sie geleistet haben und für viele zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie auf etwas Positives stolz sind. Und das ist unheimlich wichtig eben, dass sie Selbstwertgefühl kriegen, und ja, so dann ganz anders eben in die Zukunft gehen können.
Du hast das vorhin gesagt, eben Verantwortung übernehmen, Stabilität, irgendwie ein gesundes Umfeld sind so die Grundpfeiler auch eurer Arbeit. Wie hat das ganz konkret am Anfang gestartet?
Na gut, wir haben mit einer Wohngemeinschaft angefangen, erstmal mit einem Jugendlichen und dann bis zu 7. Und eben eine Hauselternfamilie, die Jungs aufgenommen haben zu sich in die Familie. Dann sind dann im Jahr drauf die erste Kinder zugekommen. Später waren es dann 3 Kinder, die dann eben mit den Jungs gelebt haben. Und dann sind wir nach und nach gewachsen. Inzwischen haben wir 3 Wohngemeinschaften im Seehaus Leonberg und 2 Wohngemeinschaften im Seehaus Leipzig. Wir suchen auch gerade noch Hauseltern. Also wenn jemand sich hier einbringen will als Hauseltern, sind wir immer dankbar. Es ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, aber auch eine sehr lohnende Aufgabe. Wenn man in Menschen investiert, bekommt man auch wahnsinnig viel zurück.
Wie wurde eure Idee damals aufgenommen? Auch von vielleicht normalen Anführungs- und Schlusszeichen Strafanstalten? Wie kam das an so?
Also zum einen ist das Tolle, dass die Idee auch im Justizministerium parallel gewachsen ist. Ich bin mal nach dem Vortrag auf den damaligen Justizminister zugegangen. und habe ihm gesagt, was ich machen will und das Konzept dargelegt. Und hat er gemeint, ist höchst interessant, am gleichen Tag, sogar im gleichen Raum, hatte er das seinen anderen Ministerkollegen vorgestellt. Also ist unabhängig voneinander gewachsen. Und ein Jahr später gab es die Ausschreibung und nochmal ein Jahr später konnte man dann anfangen. Und genau, bei anderen Gefängnissen ist eigentlich sehr unterschiedlich. Es gibt Mitarbeiter in den Gefängnissen, die das sehr gut finden und sehr unterstützen. Es gibt Mitarbeiter, die das kritisch gesehen haben. Würde man ja auch immer noch kritisch sehen. Ja, das ist sehr unterschiedlich.
Wie läuft das dann ab? Wie kommen die Jugendlichen zu euch?
Die können sich bewerben. Wir gehen jede Woche in die Anstalt und stellen sie den Neuankömmlingen vor. Und dann können sie sich bewerben, können einen Bewerbungszettel ausfüllen und dann haben wir nochmal ein Gespräch und schlussendlich entscheidet die Anstalt, ob jemand zu uns kommen kann oder nicht.
Was sind die Gründe für die Jugendlichen, dass sie sich für euch entscheiden?
Also das ist ganz unterschiedlich. Es gab mal eine Begleitforschung, die hat gesagt, über 90% denken, juhu, keine Mauern und Gitter, da gehe ich hin und bin danach weg. Das kann ein Grund sein. Und das ist natürlich gerade unsere Aufgabe, wenn sie dann ankommen, ihnen aufzuzeigen, hey, es lohnt sich hier zu bleiben und es lohnt sich, was aus seinem Leben zu machen. Andere Gründe sind, im Gefängnis Besuch zu empfangen, ist natürlich bitter, vor allem wenn man eigene Kinder hat oder die Freundin oder auch der Mutter, möchte man das nicht zumuten. Und manche wollen sich auch schon von vornherein ändern. Bei vielen entsteht aber der Wunsch erst dann bei uns.
Also, dass sie einfach mal denken, ah, das klingt so, als wäre es ein bisschen der einfachere Weg als das normale Gefängnis. Und dann, wenn sie da sind, merken sie, aha, das ist eigentlich auch sinnvoll, was ich hier mache.
Genau, erstmal merken sie dann, dass es nicht der einfache Weg ist, sondern das viel schwierigere. Weil bei uns haben wir ein Programm von 3:30 morgens angefangen mit Frühsport bis abends 10 ist volles Programm. Haben ganz viele Regeln, an die sie sich halten müssen. Angefangen von der Sprache. Sie müssen sich an sich völlig verändern, auch von ihrem Verhalten her. Von dem her ist es sehr stressig für die Jungs. Aber die meisten sehen dann eben, hey, das Verhalten lohnt sich ja und ist ja an sich ganz gut, auch für mich. Und lohnt sich, das einzuüben und mich auch zu verändern.
Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt sehr strukturierte Tage. Kannst du uns da vielleicht einmal kurz durchführen? Wie sieht so ein normaler Tagesablauf aus bei euch?
Also um 5:45 fängt es dienstags und donnerstags an mit Frühsport, eine halbe Stunde Joggen und dann nach dem Duschen ist eine Zeit der Stille, in den ersten 3 Wochen gemeinsam mit ihnen in der Bibel lesen, dass sie es mal kennenlernen. Wenn es ein Moslem ist, lernt man sowohl im Koran als auch in der Bibel, dass sie einmal ins Nachdenken kommen, was sind meine Werte, was ist mein Glaube. Und dann nach 3 Wochen ist ihnen freigestellt, was sie in der Zeit lesen. Und dann nach dem Frühstück hat jeder seinen Dienst, der Hausputz, eine macht die Küche, der andere das Bad. Dann um 8 treffen wir uns alle für einen gemeinsamen Impuls für den Tag, wo ein Mitarbeiter oder auch einer von den Jungs Gedanken als Motto für den Tag gibt. Und dann von 8:15 bis 17:15 ist Ausbildung oder Schule. Das ist eine einjährige Berufsfachschule und so können die Jungs bei uns das erste Lehrjahr machen oder wer länger bleibt, auch das zweite, dritte Lehrjahr. Und damit einhergehend dann auch den Hauptschulabschluss. Und ja, Ausbildungsbetriebe Bau, Holz, Metall, Garten, Landschaftsbau. Wir wollen jetzt gerade auch noch eine Ausbildung in Motorrad aufbauen. Da suchen wir noch jemanden, der Jungs da anleitet. Und genau, dann 17:15 sind hilfreiche Hinweise. Das heißt, die Jungs treffen sich und stehen im Kreis und jeder tritt vor und sagt, ich habe einen hilfreichen Hinweis bekommen, weil ich auf den Boden gespuckt habe. Und dann erklären nochmal zwei, warum wir das bei uns nicht machen. Und dann gibt es eine zweite Runde, eine Lobrunde, wo sie sich gegenseitig loben. Und beides ist für sie völliges Neuland. Bisher gab es auf Kritik nur eine Antwort, die Faust. Und Kritik zu üben, um den anderen zu helfen, ist ein völlig neues Konzept. Aber genauso loben, gelobt zu werden, kennen viele nicht. Und dann nach dem Abendessen gucken wir Nachrichten an. Und dann ist abends immer noch anderes Programm. Entweder Hausaufgabenzeit oder Familienabend, wo man in der WG was macht zusammen. Oder montags in AGs, wo sie dann verschiedene Hobbys einüben können. Genau, und dann parallel noch Einzelgespräche, Sport, gemeinnützige Arbeit und eben Opfer-Empathietraining und Täter-Opfer-Ausgleich. Und dazwischen das Programm Opfer und Täter im Gespräch. Genau, von dem her ist ein sehr volles Programm.
Ja, sehr intensive Wochen, die ihr da habt. Wie ist das für die Familien, die diese Jugendlichen aufnehmen? Also ist dann eigentlich einfach 24/7 ist man mit denen unterwegs oder gibt es da auch Familienzeit?
Ja, es ist an sich wie in einer normalen Familie auch. Die Jungs sind morgens da, nach dem Frühstück gehen sie dann, sind tagsüber eben in der Ausbildung in der Schule und kommen dann abends wieder zurück. Und dann isst man gemeinsam mit ihnen und verbringt einen Abend mit ihnen zusammen, genauso die Wochenenden. Samstags ist auch so, dass sie tagsüber dann bei der Arbeit sind und beim Sport und dann abends wieder zurückkommen. Und sonst verbringt man eben gemeinsam Zeit und ja, lebt Familienleben vor, nimmt sie auf in die Familie und macht ja, Aktivitäten mit ihnen, Sport, Freizeitaktivitäten.
Also sehr nah, man teilt eigentlich alles miteinander. Wie eine Familie.
Sozusagen, ja. Genau. Ja.
Es geht ja in dieser heutigen Folge um dich, um deine Arbeit, dein Engagement oder euer Engagement auch. Wenn du jetzt dieser Folge selber einen Untertitel geben könntest oder müsstest, wie würde der lauten?
Tja, also entweder Hoffnung für Hoffnungslose. Wir wollen den Jungs eben Hoffnung schenken, Perspektive schenken, wollen sie unterstützen dabei, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen können und was sie aus ihrem Leben machen können, eben mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, die sie ja schon angelegt haben in sich, aber oft gar nicht kennen, nicht wissen, wie sie die positiv nutzen können.
Hoffnung ist gerade ein gutes Stichwort. Ich nehme an, es ist ja auch sehr herausfordernd, was sie macht, gerade weil die Jugendlichen ja auch mit ihren Geschichten kommen. Was gibt dir Hoffnung, wenn du gerade in herausfordernden Situationen bist?
Gut, zum einen weiß ich, das ist unsere Berufung, und zum anderen lohnt es sich eben, in Menschen zu investieren. Natürlich gibt es Tage, wo enttäuschend sind oder Situationen, wo enttäuschend sind. Gibt es Jungs, die abbrechen oder die abhauen oder die wieder rückfällig wurden, nachdem sie bei uns waren. Das gehört natürlich dazu, da muss man damit umgehen können. Aber gleichzeitig gibt es auch viele Geschichten, wo man sieht, es lohnt sich, in die Jungs zu investieren. Und wenn wir dann, wenn Alumni, also ehemalige, uns besuchen und man sieht, ja, welchen Lebensweg sie gegangen sind oder wenn man sie dann begleitet, das ist einfach schön zu sehen, wo sie dann hingehen mit ihrem Leben.
Was war da vielleicht ein Highlight in den letzten Jahren von deiner Arbeit im Seehaus?
Oh, da gibt es sehr viele. Gut, vielleicht ein Beispiel. Einer von unseren Jungs, der musste zurück ins Gefängnis, weil er sich hier nicht an die Regeln gehalten hat. Wir haben ihn dann dort weiter begleitet und dann hat er Nachsorge angenommen. Und dann hat er seine Zimmermannslehre fertig gemacht, hat dann seinen Meister gemacht oder Techniker und hat dann sich selbstständig gemacht und dann anderen Jungs, anderen ehemaligen Arbeit gegeben. Und wie es so ist, geht das Leben nicht nur immer aufwärts. 10 Jahre später stand er dann bei mir vor der Tür, wie die Ehe in die Brüche gegangen ist und konnte erstmal bei mir mitwohnen, dann in der Nachbarschaft. Und da hat er dann später gesagt, wenn er diesen Halt nicht gehabt hätte, dann wäre er wahrscheinlich wieder zurück in sein altes Leben, obwohl er 10 Jahre stabil war. Und ja, von dem her sind die Geschichten nicht immer geradlinig, aber eben man sieht, es lohnt sich, für sie da zu sein. Und sie wissen auch, wir verstehen uns als lebenslang jetzt begleiten. Sie dürfen auch 20 Jahre später noch kommen, wenn sie irgendein Problem haben. Und ja, wir nehmen sie auf in Familien. Sie sind Familienmitglieder. Einmal Familienmitglied, immer Familienmitglied. Und so entstehen auch wirklich Freundschaften. Und es ist dann schön, da miteinander unterwegs zu sein.
Wie lange bleiben die Jugendlichen denn im Schnitt bei euch?
Je nach Haftzeit so 1 bis 2 Jahre oder 2,5 Jahre.
Ihr investiert euch ja mit eurer Zeit, mit eurer Arbeit, eurem Engagement in diese Jugendlichen und gebt euch ihnen dadurch auch eine neue Perspektive. Wie ist das bei dir? Wer hat sich in dich besonders investiert oder investiert sich heute noch in dich? Wem bist du dankbar?
Ganz vielen, zuallererst natürlich meiner Familie, meinen Eltern, meinen Geschwistern, aber auch vielen Freunden, die mich geprägt haben, von der Kindheit und Jugend an Jungscharleiter, Jugendbundleiter. Ja, viele Menschen, die mich begleiten und jetzt natürlich auch die Mitarbeiter im See aus Peter Hoffnungsträger Stiftung, dass wir gemeinsam hier vorangehen und gemeinsam anderen Menschen Hoffnung und Perspektive schenken können.
Bleiben wir noch ein bisschen bei der Hoffnung. Wo wurde eine Hoffnung von dir auch schon enttäuscht?
Gut, das kommt natürlich regelmäßig vor. Eben zum einen gibt es eine Oft-Situation, wo man ganz genau weiß, der Jugendliche lügt mich jetzt an. Oder ja, es gibt welche, die rückfällig geworden sind. Und das ist natürlich enttäuschend, aber natürlich auch zu erwarten. Es wird nicht so sein, dass bei allen alles geradlinig läuft. So wie mein Leben auch nicht immer geradlinig läuft. Und von dem her kommt das natürlich auch vor, aber ja, zum Glück kommt nicht nur das vor, sondern im Gegenteil viel öfters auch die Freude eben zu sehen, wenn jemand sein Leben in den Griff kriegt und eine neue Perspektive von seinem Leben bekommt.
Was würdest du da vielleicht auch mitgeben jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen? Was ist so dein Learning aus diesen Jahren in dieser Arbeit?
Gut, es lohnt sich immer in Menschen zu investieren und da möchte ich uns sich alle ermutigen, zu gucken in meinem Umfeld, wo kann ich in andere investieren. Und das kann anfangen, dass ich einen Nachbar zum Kaffee einlade. Es gibt viele, die ja, sehr einsam sind oder auch viele mit ausländischem Hintergrund, die noch nie im Schweizer oder deutschen Haushalt zum Kuchenessen da waren. Und wenn ich einmal mit offenen Augen durch die Welt gehe und guck, wo kann ich mich einbringen, wie kann ich für Leute da sein, denen es nicht so gut geht und wie kann ich ja, ihnen Freude schenken, wie kann ich ihnen Lächeln schenken, wie kann ich sie unterstützen mit meiner Zeit, mit anderen Formen der Unterstützung. Und wir können alle Hoffnungsträger sein für andere und anderen Hoffnung schenken.
Was hoffst du von ganzem Herzen?
Gut, ich hoffe natürlich, dass zum einen die Leute, mit denen wir zu tun haben, die größte Hoffnung finden und auch Gott kennenlernen und dadurch eben eine ganz neue Perspektive im Leben kriegen, dass sie erleben, dass sie Vergebung kriegen können und dass Vergebung und Versöhnung möglich ist. Und zum anderen natürlich, dass wir mit unserer Arbeit erfolgreich sind. Die eine Hoffnung, dass unsere Arbeit irgendwann mal unnötig wird, die wird wahrscheinlich nicht erfüllt werden. Aber das wäre jetzt allerschönste, wenn es uns gar nicht mehr braucht.
Was würdest du sagen, du bist ja jetzt ein ausgezeichneter Hoffnungsträger, hast diesen Preis gewonnen. Wer ist dein persönlicher Hero of Hope? Also wem würdest du diesen Preis geben, wenn du so einen zu vergeben hättest?
Also zum einen mein größtes Vorbild, gut, die sind schon gestorben, aber die sind Catherine und William Booth, das sind die Gründer der Heilsarmee und ja, die haben absolut faszinierend gelebt. Sie haben angefangen, haben dann in London die Obdachlosen unter der Brücke gesehen und haben gesagt, da müssen wir was tun. Und am nächsten Tag haben sie eine leere Industriehalle angemietet, denen Obdach geben. Und dann aber gesagt, das ist gegen die Menschenwürde, wenn wir denen nur Obdach und Essen geben. Sondern nein, sie müssen dafür zahlen. Sie konnten auch nicht zahlen. Deswegen haben sie ihnen Arbeit gegeben. Und so konnten sich dann nachher viele selbstständig machen, konnten sich ihr eigenes Handwerkszeug verdienen. Und so war alles ausgerichtet auf Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann sich jedes Problem, das in England damals gab, haben sie geguckt, wie kann ich hier eine Lösung schaffen. Im Recyclingbrigaden aufgestellt, das Wort gab es damals schon, wahrscheinlich noch gar nicht. Und haben damit auch ein Postsystem für die Armen aufgebaut. Haben fahrende Krankenhäuser gemacht, Gefängnisbrigaden, wo sie Haftentlassene aufgenommen haben. Und absolut faszinierend, revolutionär. Und ich denke, dazu sind wir aufgerufen auch, Gesellschaft zu verändern mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, jeder an seinem Ort, im Kleinen und im Großen.
Was ist da gerade so vielleicht das, was du unbedingt den Leuten, also deinen Jugendlichen mitgeben möchtest, so in einem Satz, wenn sie nur etwas mitnehmen aus dieser ganzen Zeit, was ist das, was du besonders ihnen aufs Herz legen möchtest?
Du bist wertvoll und du hast wahnsinnige Gaben und kannst sie für dich und andere einsetzen.
Sehr schön, das nehmen wir doch direkt hier als Abschlusswort von dir. Lieber Tobias, ich danke dir vielmals für deine Zeit und das Gespräch und den Einblick in deine Arbeit, den du uns gegeben hast.
Sehr gerne.
Dann wünsche ich auch dir und deinen jugendlichen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ganz viel Hoffnung auch bei dem, was ihr tut und auch viele Erfolgserlebnisse, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank.
Seit mehr als 20 Jahren begleitet Tobias Merkle gemeinsam mit seinem Team jugendliche Straftäter auf dem Weg in ein verantwortungsvolles Leben. Keine leichte Aufgabe, aber eine, die sich lohnt. Ihr findet den Link zur Webseite vom Seehaus AV in den Shownotes, wenn ihr gerne mehr über die Arbeit von Tobias Merkle erfahren wollt. Und damit sind wir heute bei der letzten Folge von Heroes of Hope angelangt. 11 Folgen, 11 Personen, die sich für Hoffnung einsetzen, haben wir gehört. Lasst mich gern wissen, was euch vielleicht besonders inspiriert hat. Der Podcast Heroes of Hope ist eine Produktion von ERF Medien und nur dank Spenden möglich. Wenn euch also diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Unterstützung. Infos zum Spenden findet ihr ebenfalls in den Shownotes. So, das war's für heute. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Ich bin Leonie Walder und wünsche euch viel Freude.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.